Kampmeyers Kinderkanal.
Tja, meine Lieben, und weil jetzt so kurz vor Weihnachten ist, haben wir doch alle wieder ein bisschen Zeit, oder? Und da erzähle ich euch heute mal eine längere Geschichte. Sie ist wieder aus dem Buch von Reza Maschayechi und sie heißt Der schönste Fisch und der Prinz. Es war einmal ein König. Er wurde von heute auf morgen ganz plötzlich krank. Seine Augen, die wurden blind. Und alle Ärzte, alle Ärztinnen, alle Wahrsagerinnen, alle Schamanen, alle waren hilflos. Niemand wusste sich einen Rat. Tja, jeder und jede von ihnen versuchte auf seine Weise den König zu heilen. Und alle sagten etwas anderes. Die einen wollten die Sterne bestimmen, die anderen versuchten es mit Medikamenten und die Schamaninnen und Schamanen mit ihren speziellen Beschwörungen und Gebärden. Aber alles blieb ohne Erfolg. Das Augenlicht des Königs kam nicht zurück. Schließlich fand sich eine Wahrsagerin, die behauptete, dass es im Meer einen einmalig schönen Fisch gäbe mit ganz besonderen Eigenschaften. Und sie beschrieb diesen Fisch ganz genau. Das Blut dieses Fisches wäre das einzig geeignete Heilmittel. Tja, der König war bei seinem Volk sehr beliebt und so machten sich viele, viele Menschen auf den Weg, egal ob arm oder reich, ob hoher Beamter oder Tagelöhner, alle reisten zum Meer, um den besagten Fisch zu fangen. Tja, aber wie ist es denn möglich, einen einzigen Fisch in einem riesigen Meer zu finden und zu fangen, Eines Tages ging der Sohn des Königs mit dem Wesir zum Meer, sie wollten fischen. Und kaum hatte der Prinz sein Netz ausgeworfen, da war bereits der besagte Fisch darin. Und der Fisch war wirklich unglaublich schön. Zu schön, um getötet zu werden. Der Prinz wollte es nicht, der Fisch tat ihm leid und so gab er ihn zurück ins Meer. Verwundert fragte der Wesir, was hast du denn getan, o Prinz? Ich konnte es nicht übers Herz bringen, diesen wunderbaren Fisch zu töten. Ja, aber Prinz, was ist mit deinem Vater? Was geschieht mit seinen Augen? Es tut mir leid, ich konnte nichts anderes tun, als den Fisch wieder dem Meere zu schenken. Gott wird eine andere Lösung finden für meinen Vater. Und was ist, wenn dein Vater von diesem Vorfall erfährt? Er wird sicherlich uns beide, dich und mich, an den Galgen bringen. Wie soll denn mein Vater davon erfahren, wenn du ihm nichts davon erzählst? Tja, jetzt war es aber so, dass der Wesir den Prinzen nicht sonderlich gut leiden konnte. Und jetzt sah er seine Gelegenheit gekommen, ihm eine Lektion zu erteilen. Er bat den König um ein persönliches Gespräch. Majestät, das altpersische Sprichwort, dass ein Sohn die Stütze seines Vaters in seinen alten Tagen ist, hat heutzutage keine Gültigkeit mehr. Der König wurde neugierig. Wesir, wie kommst du zu dieser Behauptung? Was ist geschehen? Da erzählte der Wesir von der Begebenheit am Meer und dem Verhalten des Prinzen. Als der König das hörte, wurde er traurig, sehr traurig. Er schwieg, sagte lange kein Wort. Die Nachricht von der schlimmen Tat des Königssohnes verbreitete sich im Land wie ein Lauffeuer. Der Prinz schämte sich und er konnte das Geschwätz der Leute in der Stadt nicht mehr aushalten, so floh er in die Wüste. In der Wüste fand er eine Oase, da setzte er sich neben einen Brunnen, holte aus seinem Rucksack etwas Brot heraus. Noch bevor er den ersten Biss getan hatte, da hörte er eine Stimme. »Junger Mann, warte, bis dein Wegbegleiter angekommen ist.« Der Prinz schaute sich um, doch weit und breit war niemand zu sehen. Erneut fing er an zu essen. »Junger Mann, warte, bis dein Wegbegleiter gekommen ist.« Und beim dritten Mal, da sah er plötzlich einen mächtigen Reiter auf einem Ross vor sich stehen. »Wo kam der denn plötzlich her? Aus der Erde? Vom Himmel?« »Grüß Gott«, sagte der Reiter, »möchtest du einen Wegbegleiter?« Verwundert schaute der Prinz ihn an. »Wer bist du? Wo kommst du her? Wohin gehst du?« »Ich komme von weit her und gehe dorthin, wo Gott mich haben will.« Die beiden setzten sich nieder und aßen Brot, bis sie satt waren. »Du hast meine Frage nicht beantwortet. Möchtest du einen Wegbegleiter?« »Ja«, sagte der Prinz, »wir sind beide allein, du bist allein, ich bin allein. Gerne möchte ich dich als Wegbegleiter haben.« »Aber ich habe eine Bedingung«, sagte der Reiter. »Welche?« »Meine Bedingung ist, dass wir alles, was wir unterwegs finden werden, zwischen uns teilen. Eine Hälfte für dich, die andere Hälfte für mich.« »Ja, einverstanden.« Und dann reichten sie einander brüderlich ihre Hände. Nach einem langen Ritt erreichten sie eine Stadt. Sie schlenderten durch die Gassen, schauten sich die Sehenswürdigkeiten an und blieben schließlich vor dem Palast stehen. War es jetzt Zufall, dass in dem Moment im Palast ein kleines Fenster aufging und die Prinzessin ihren Kopf hinausstreckte? Es war nur ein winziger Augenblick, als der Blick des Prinzen das schöne Antlitz der Prinzessin traf. Aber diese kurze Begegnung reichte aus, die Flamme der Liebe in seinem Herzen zu entfachen. Oh, er war nicht nur mit einem Herzen verliebt, sondern mit 100 Herzen. Er wollte sein Geheimnis, also das Geheimnis seiner Liebe, aber für sich behalten. Doch der Kummer, der hatte sein Gesicht so gezeichnet, dass sein Verbergen gar nicht möglich war. Er aß nicht mehr und seine Gesichtsfarbe wurde von Tag zu Tag gelb, safrangelb. »Was ist denn mit dir los?« fragte sein Freund. »Nichts.« »So wie du aussiehst? Nein, das muss einen Grund haben. Sprich, erzähl mir, was ist geschehen?« Doch der Prinz wollte nicht. Der Freund jedoch, der beharrte darauf. Und schließlich fing der Prinz an zu reden. »Ich bin verliebt, das ist alles.« »In wen?« »In die Prinzessin.« »Ja, und wo ist das Problem?« »Das Problem ist, dass die Prinzessin von einer unheilvollen Krankheit befallen ist. Sie hat ihre Sprache verloren, sie ist stumm. Um sie heiraten zu dürfen, muss der Freier sie wieder zum Sprechen bringen. Und wenn das nicht gelingt, wird er geköpft. Hast du all die abgeschnittenen Köpfe gesehen, die an den Zinnen der Palastmauern hängen?« Der Wegbegleiter, der verriet dem Prinzen, wie er das Problem lösen konnte und schickte ihn zum Palast. Die Wächter hielten ihn zurück, fragten, was er wolle. »Ich will die Prinzessin heiraten.« So ließen sie ihn eintreten und er wurde zum Wesir gebracht. Dieser musterte ihn eine Weile. »Du kennst die Bedingungen für die Heirat mit der Prinzessin?« »Ja.« »Hast du die abgeschnittenen Köpfe schon gesehen?« »Ja.« »Und trotzdem willst du es wagen, um die Hand der Prinzessin anzuhalten?« »Ach, du bist zu schön, um zu sterben. Hab Mitleid mit deiner Jugend, lass ab von der Prinzessin.« Doch der Prinz wollte nicht. »Seit ich sie erblickt habe, lebe ich nicht mehr wirklich. Ich bin so oder so tot. Dieser Schritt könnte für mich vielleicht eine Rettung sein.« So nahm der Wesir den Prinzen mit, bestellte einen Notar und sie gingen gemeinsam zur Prinzessin. Eine Nacht Zeit hatte der Prinz für diese schwere Aufgabe. Alle saßen still um die Prinzessin herum, der Notar, der Wesir, ihre Zofen und Dienerinnen. Der Wesir dachte an den schönen jungen Prinzen, der gewiss den Sonnenaufgang nicht mehr erleben würde. Da unterbrach der Prinz die Stille. »Hochwürden, die Nacht wird sehr lang werden. Bitte erzählt uns ein Märchen.«
»Was?« sagte der Wesir. »Ich bin Wesir, kein Märchenerzähler.«
»Herr Notar, bitte erzählt ihr uns doch ein Märchen, damit die Nacht nicht so lang wird.«
»Was? Ich bin ein Notar und kein Märchenerzähler.«
»Oh, Spiegel an der Wand, erzähl du uns ein Märchen.« Der Spiegel knisterte eine Weile und dann fing er an zu erzählen. Es war einmal vor vielen Tagen, da ging die Königin zusammen mit der Frau des Wesirs und der Frau des Richters ins Hammam, ins Badehaus. Unterwegs lag ein goldener Ring auf dem Boden. Die Königin sah ihn, aber es war unter ihrer Würde, sich zu bücken und den Ring aufzuheben. Die Frau des Wesirs machte die Königin nach und bückte sich ebenfalls nicht. Die Frau des Richters, die nahm den Ring auf, und als sie im Badehaus angekommen waren, da schauten sich die drei Frauen den Ring an. Er war wunderschön. Keine der drei Frauen hatte je zuvor solch einen schönen Ring gesehen, und er wurde Anlass zu einem heftigen Streit zwischen den dreien. Die Königin sagte, der Ring gehört mir, denn ich habe ihn als Erste entdeckt.
Die Frau des Wesirs behauptete das Gleiche, nein, ich war die Erste.
Und die Frau des Richters sagte schließlich, aber der Ring gehört mir, weil ich ihn aufgehoben habe. Erst nach langem Streit fanden sie eine Lösung für das Problem. Sie vereinbarten, dass diejenige, die binnen 3 Tagen ihren Mann am besten veralbern würde, die solle den Ring haben. Und so wurde ausgemacht, sich nach 3 Tagen wieder an derselben Stelle zu treffen. Die Königin ging zum Palast und bat den König, eine Wette mit ihr abzuschließen. Wer von ihnen innerhalb von 40 Tagen zuerst anfinge zu reden, der würde die Wette verlieren. Der König ging gerne auf diese Wette ein. Und damit er gar nicht erst in Versuchung geriet, zu reden, verließ er seinen Palast und machte sich auf den Weg zu seinem Garten außerhalb der Stadt. In der Zwischenzeit begab sich die Königin in ihr Schlafgemach und stellte einen Männerhut oberhalb und ein paar Männerschuhe unterhalb ihres Bettes hin. Sie schlüpfte ins Bett und versteckte sich unter der Decke. Dann schickte sie eine Dienerin zu ihrem Mann mit der Nachricht, sie wäre schwer krank und läge im Sterben. Die Dienerin holte den König ein, noch bevor er seinen Garten erreicht hatte. »Majestät, die Königin liegt im Sterben.«
»Ui!« Und so schnell er konnte, weil er so besorgt war, kehrte der König zu seinem Palast zurück und betrat das Schlafgemach seiner Frau. Beim Anblick des Männerhutes und der Männerschuhe jedoch, da wurde er böse und dachte, sie sei ihm untreu. Voller Zorn zog er sein Schwert und schrie, »Du Untreue, kaum bin ich fort, betrügst du mich schon. Gleich werde ich dich halbieren.«
Da hob die Königin fröhlich die Decke zur Seite und sagte, »Du hast die Wette verloren.« Die Frau des Wesirs, die tat etwas anderes. Die ging nach Hause und gab ein starkes Schlafmittel in das Abendessen ihres Mannes und ließ einen Teil des Essens einem armen Grabwächter in seine Behausung auf dem Friedhof bringen. Beide Männer aßen davon und schliefen daraufhin tief ein. Die Frau des Wesirs ließ die beiden Männer miteinander vertauschen. Der Wesir wurde in die schäbigen Lumpen des armen Friedhofswächters gesteckt und in dessen armselige Behausung gelegt. Der arme Friedhofswächter wurde dafür in Samt und Seide gekleidet und in das Baldachinbett des Wesirs gebracht. Der kühle Nordwind blies unter die Nase des Wesirs und weckte ihn auf. Da schaute er das grobe Gewand an seinem Leib an, schaute sich um und dachte, er würde wohl träumen. So legte er sich wieder hin und schloss die Augen. Aber nein, er träumte nicht. Er dachte angestrengt nach, wo und wie und seit wann er denn wohl hierher gekommen sei. »Na ja, nun bin ich eben hier und so werde ich nach Hause gehen.« Doch als er zu Hause ankam, da versperrten seine eigenen Wächter ihm den Weg. »Hey, ich bin doch der Wesir, kennt ihr mich denn nicht?« Die Wächter lachten. »Du bist der Friedhofswächter. Ha! Und wenn du der Wesir bist, dann sind wir Könige.« Langsam glaubte er selbst, dass er ein Friedhofswächter wäre, machte sich wieder auf den Weg zum Friedhof. Dort kochte er sich in einer alten, rostigen Kanne Tee und harrte den ganzen Tag aus. Für den Friedhofswächter, da war es einfacher, jemand anderes zu sein. Er glaubte fest daran, ein Wesir zu sein. Den ganzen lieben langen Tag wurde er bedient. Die Dienerinnen und Diener kamen von rechts und von links, reichten Tee und Kaffee. Einer kam mit einer Wasserkanne, um ihm die Hände zu waschen, andere reichte ihm ein Handtuch. Auch es gab wunderbare Süßigkeiten auf goldenen Tabletts und. Am Abend vermengte die Frau des Wesirs wieder das Abendessen mit einem starken Schlafmittel und ließ beide Männer davon essen. Und so wurden sie wieder in einen tiefen Schlaf versetzt. Die Diener trugen den Wesir in sein eigenes Bett und den Friedhofswächter zurück in seine Hütte auf dem Friedhof. In der frühen Dämmerung wachte der Wesir auf und glaubte, dass er wieder träumen würde. Aber nein, es war nicht so, er träumte nicht. Er war tatsächlich in seinem eigenen Bett, in seinem eigenen Haus und seine Frau saß neben ihm. »Oh, ich hatte einen Traum. Es war ein seltsam langer Traum. Ich war einen ganzen Tag lang als Friedhofswächter in dessen Haus. Es war schrecklich.« Seine Frau lächelte und sagte, »Sei froh, es war nur ein Traum. Nur ein Traum.« Naja, jetzt wollen wir mal hören, was die Frau des Richters ihrem Mann angetan hatte. Der Richter hatte einen direkten Nachbarn, also sozusagen Wand an Wand. Und dieser Nachbar war ein Brunnenbauer. Die Frau des Richters drückte ihm einen Batzen Geld in die Hand und bestellte bei ihm einen unterirdischen Schacht von seinem Haus zu ihrem Haus. Darüber hinaus sollte er zur Mittagszeit an die Haustür des Richters klopfen und den Richter zu sich nach Hause bitten, damit er ihm eine Heiratsurkunde ausstelle. Als der Richter gegen Mittag nach Hause kam, saßen seine Frau und er am Tisch und wie abgemacht klopfte der Brunnenbauer an die Tür. Der Richter machte selbst auf. »Was wollen Sie?« »Ich möchte, dass Sie zu mir kommen und meine Heiratsurkunde beglaubigen.« Da nahm der Richter alles mit, was man für so eine Beglaubigung braucht, und machte sich auf den Weg zu seinem Nachbarn. Die Frau aber, die schlich schnell durch den Schacht zum Nachbarhaus, setzte sich neben den Brunnenbauer und wartete, bis ihr Mann ankam. Der Richter traute seinen eigenen Augen nicht. »Was? Gerade hatte seine Frau doch noch am Esstisch gesessen, und jetzt saß sie hier beim Nachbarn und wollte sich mit ihm vermählen.« Verwirrt suchte er nach einer Erklärung, aber er traute sich nicht zu fragen. Um sich zu vergewissern, dass es wirklich seine eigene Frau ist, oder vielleicht ja doch eine andere Frau, da erfand er eine Ausrede. »Ich habe mein Schreibzeug vergessen, ich hole es gleich.« Bis er zu Hause ankam, war seine Frau durch den Schacht schon längst wieder in ihrem Haus und saß am Tisch. Sie fragte mit unschuldigem Gesicht, »War die Eheschließung so leicht, dass du so schnell wieder zurück bist?« »Nein, nein, nein, ich habe nur mein Schreibzeug vergessen.« Dann machte sich der Richter wieder auf den Weg zum Nachbarn.
Da sah er schon wieder seine Frau neben dem Nachbarn sitzen. Mit einer weiteren Ausrede ging er wieder nach Hause und fand seine Frau am Esstisch. So ging das insgesamt 7 Mal hin und her, bis er schließlich daran glaubte, dass die Frau neben seinem Nachbarn nicht seine Frau sei, sondern tatsächlich die Braut des Nachbarn. Und so verheiratete der Richter seine eigene Frau mit einem anderen Mann. Hier hörte der sprechende Spiegel auf zu erzählen, knisterte eine Weile und dann fragte er: »Nun, was meint ihr? Welche von den 3 Frauen hat ihren Mann am besten veralbert?« Der Vezier meinte, es war die Königin, die sehr raffiniert und mit wenig Aufwand den König zum Sprechen gebracht hatte. Dem verliebten Königssohn gefiel wiederum der Trick der Frau des Veziers. Sie hatte ihren Mann, den Vezier, mit einem armen Friedhofswächter vertauscht. Der Einfall war so genial, dass die Männer zeitweise daran geglaubt hatten, sie wären nicht sie selbst, sondern der jeweils andere. Plötzlich und voller Aufregung sprang die verstummte Prinzessin auf und rief: »Aber nein, meine Herren, die Frau des Richters war die Beste!« Und somit hatte sie bereits, wenn auch nur ein paar Worte, gesprochen. Und der Prinz durfte sie heiraten. Der anwesende Notar vollzog die Ehe auf der Stelle und es wurde ein riesiges Hochzeitsfest gefeiert. Das ganze Volk jubelte und sie schmückten die Stadt mit Tausenden von Blumen, Ampeln und Spiegeln. Alle wurden zum Hochzeitsmahl eingeladen. Die Töpfe waren übervoll mit Reis und aus den Regenrinnen floss Rosenwasser. Man feierte 7 Tage und 7 Nächte. Der König überhäufte seinen Schwiegersohn mit Geschenken und mit Reichtümern. Bald nach dem großen Fest machte sich der Prinz zusammen mit seiner jungen Frau, seinem Freund, dem Reiter und einigen Dienern auf den Weg in seine Heimat. Die Prinzessin war jedoch noch nicht geheilt, sie blieb weiterhin stumm. Auf einem Rastplatz fragte der Reiter seinen Freund, den Prinzen, ob er sich noch an ihre Abmachung erinnern könne. Als der Prinz das hörte, wusste er sofort, was der Reiter meinte. Er zitterte am ganzen Körper und er wurde kreidebleich. Der Reiter fuhr fort: »Es war vereinbart, dass wir alles, was wir unterwegs finden, teilen werden, 1 Hälfte für dich und 1 für mich.« »Nein, bitte, mein Freund, alles bekommst du von mir, all die kostbaren Geschenke, die ich von meinem Schwiegervater erhalten habe, alles, was ich besitze. Nur bitte lass meine Frau, lass sie für mich alleine.« »Nein«, sagte der Reiter, »wir vereinbarten, alles zu teilen, das heißt auch deine Frau.« Wie konnte sich der Prinz gegen seinen mächtigen Begleiter zur Wehr setzen? Und so musste er zustimmen und sich dem Schicksal beugen. Der Freund zog sein Schwert und mit einem Hieb schlug er ein lahmes Pferd in 2 Teile und mit dem nächsten Hieb halbierte er eine kranke Kuh. Dann sprang er auf sein Pferd und ritt mit dem gezogenen Schwert auf die Prinzessin zu. Die Prinzessin erschrak und schrie lauthals. Da sprang eine große Schlange aus ihrem Hals heraus. Man reichte ihr Kräuter, die gegen Schlangengift wirken, und so wurde sie geheilt und konnte sprechen. Der Reiter nahm seinen Freund, den Prinzen, in den Arm und sagte: »Weißt du, wer ich bin? Ich bin der Fisch, den du aus Mitleid nicht getötet hast. Nun lass mich zur Ader, nimm 2 Tropfen Blut von mir und tropfe sie auf die Augen deines Vaters, damit er wieder sehen kann. Ich wünsche euch fröhliche Weihnachten und kommt gut ins neue Jahr. Wir hören uns, ja, wir hören uns im neuen Jahr erst wieder. Bis dann, tschüss.«
Kampmeyers Kinderkanal.